Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Er ist Ökonom, Wissenschaftler und bewegt sich an einer der spannendsten Schnittstellen überhaupt. Dort, wo ökonomische Analyse auf politische Realität trifft. Mein Gast ist bekannt aus zahlreichen Fernsehformaten, in denen er auch immer wieder als Experte zu Gast ist. Er berät unter anderem Lars Klingbeil und wir sprechen darüber, wie wirtschaftspolitische Beratung in der Praxis funktioniert, wie groß der tatsächliche Einfluss von Experten ist und was passiert, wenn klare Fakten auf politische Zwänge treffen. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Jens Südekum. Herzlich willkommen, lieber Jens Südekum, danke für Ihre Zeit.
Lieber Herr Nareike, ich grüße Sie auch. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Südekum, Sie sind Ökonom, Wissenschaftler und zugleich politischer Berater, nämlich von Lars Klingbeil. Verraten Sie doch unseren Zuhörern mal, wie diese Verbindung zustande gekommen ist.
Gut, einerseits kennen wir uns schon länger, der Lars Klingbeil und ich, und auch in der Zeit, wo er noch nicht Finanzminister, sondern nur SPD-Vorsitzender war, hatten wir schon ganz oft Austausch über ökonomische Themen. Aber jetzt ganz konkret war es natürlich auch wegen des Sondervermögens, also der großen Investitionsoffensive, die ja noch vor Beginn der aktuellen Regierung verabredet wurde, die Reform der Schuldenbremse. Da habe ich ein bisschen hinter den Kulissen dran mitgewirkt, einen Vorschlag mit eingereicht, gemeinsam mit drei Kollegen, der dann mehr oder weniger fast zu 100%, vielleicht nicht 100, aber zu 90% umgesetzt wurde. Und dann war ja klar, dass Lars Klingbeil ins Finanzministerium gehen wird. Und damit ja auch ganz maßgeblich bei der Umsetzung dieser Investitionsoffensive eine große Rolle spielt. Und da war dann eigentlich die Idee, jetzt gesagt habe, ich war so ein bisschen bei der Konzeption des Sondervermögensinfrastruktur beteiligt. Jetzt möchte ich einfach auch mithelfen bei der Umsetzung, also dass aus diesem Paket auch wirklich ein Erfolg wird.
Okay, auf das Sondervermögen und auf die Umsetzung kommen wir im Laufe des Gesprächs auch nochmal zu sprechen. Ich habe recherchiert, dass Sie bereits zu der Ampelzeit mal vorgesehen waren, auch noch ein bisschen näher an die Politik ranzurücken. Und seinerzeit habe ich zumindest recherchiert, hat Christian Lindner was dagegen gehabt, wenn ich das richtig verstehe. Das bedeutet, so richtig gute Freunde werden Sie möglicherweise nicht mehr werden.
Nö, gute Freunde wären wir nicht, aber ich habe ihn jetzt schon auch seit seinem Ausscheiden aus der Politik schon einige Male wieder getroffen. Wir haben ein ganz entspanntes Verhältnis. Es ging ja damals zu Ampelzeiten ganz konkret um einen Platz bei den sogenannten Wirtschaftsweisen, also im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Da bestimmt ja die Politik, wer dort reingeht, im Konsens. Und das hat er damals jetzt tatsächlich verhindert. Aber jetzt im Nachhinein ist es eigentlich egal, weil durch die jetzige Position als persönlicher Beauftragter beim Bundesfinanzministerium, also bei Lars Klingbeil, bin ich ja so gesehen jetzt eigentlich noch viel näher dran an der Politik, als ich es im Sachverständigenrat gewesen wäre. Also insofern ist alles gut.
Das habe ich mir gedacht, dass alles gut ist. Verraten Sie doch uns und unseren Hörern mal, wie würden Sie diese Rolle beschreiben? Also ist es eher so als analytischer Impulsgeber zu verstehen oder ist es wirklich eine richtig aktive, mitgestaltende Rolle?
Ich glaube, analytischer Impulsgeber trifft es eigentlich ganz gut. Also ich bin ja nicht im Ministerium, von daher jetzt bei den täglichen Arbeitsprozessen bin ich nicht wirklich beteiligt. Aber jetzt bei eher grundsätzlicheren Runden, also wo man eben überlegt, sag mal, wie stellen wir das Wirtschaftsmodell für Deutschland grundsätzlich neu auf? Welche Reformen sind dafür grundsätzlich notwendig? Wie sorgen wir dafür, dass aus dieser Investitionsoffensive ein Erfolg wird? Wie stellen wir grundsätzlich die Haushalte so der nächsten Jahre auf? Da ist ja sozusagen, das ist ja nicht Tagesgeschäft, sondern da ist ja eben auch praktisch konzeptionell auch einiges an Input notwendig. Leider hat jetzt der Minister wegen seines extrem vollen Kalenders nicht ewig Zeit für solche, sagen wir mal, eher konzeptionellen Runden, aber hin und wieder hat er eben schon dafür Zeit, nicht nur er selber, sondern auch die ganze Hausspitze. Und bei solchen Runden, da bin ich dann eben ganz häufig beteiligt.
Und wie sieht das in der Praxis aus? Wie kann man sich das vorstellen? Fahren Sie dann nach Berlin? Wie oft findet das statt? Wie oft klingelt Ihr Handy, um auch vielleicht mal einen Ad-hoc-Ratschlag zu geben? Weil ich meine, insbesondere Lars Klingbeil ist natürlich auch permanent vor Fernsehkameras unterwegs. Und das ist ja nun jetzt wahrscheinlich nicht sein originärer Home-Turf. Alles, was so Wirtschaft anbetrifft, oder sagen wir mal in den Details, ist ja sicherlich ein Ratgeber auch immer sehr hilfreich, wenn man auch faktensicher sein möchte. Wie oft kommt das vor? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also erstmal würde ich sagen, dass Lars Klingbeil schon sehr, sehr tief eingearbeitet hat in die ganzen Themen. Und man ist ja einfach politischer Vollprofi und darum geht es ja auch erstmal. Also man muss jetzt nicht 20 Jahre lang jedes Detail der Finanzpolitik gewälzt haben, um ein guter Finanzminister zu sein, sondern man muss ein sehr gutes Verständnis für die grundsätzlichen Fragen mitbringen. Man muss Politik beherrschen und hat dann ja im Hintergrund ein ganz, ganz großes Ministerium mit, glaube ich, an die 2000 Mitarbeiter, die einem dann ja dann auch helfen. Aber jetzt für die Austauschformate, also es ist tatsächlich so, dass jetzt nicht andauernd es lange persönliche Gespräche mit Lars Klingbeil geben kann. Das gibt sein Terminkalender ganz einfach auch gar nicht her. Vieles ist eben tatsächlich digital, weil so zwischendurch, wer da Zeit hat, wir telefonieren häufig, schreiben Nachrichten hin und her. Und dann ist es ja nicht nur er, sondern so die ganze Hausspitze, die Staatssekretäre, die Leitungsabteilung des Ministeriums, die das alles auch für ihn vorbereitet. Da finden eben auch regelmäßige Austausche statt, teilweise persönlich, teilweise digital. Also ich kann schon sagen, dass ich im Grunde momentan hauptsächlich eben wirklich für diese Aufgabe auch arbeite.
Okay, und ich glaube, es gibt viel Arbeit. Das kriegen wir alle permanent 24/7 sozusagen mit. Jetzt gelten Sie als jemand, der schon relativ lange auch diese die Schuldenbremse kritisch gesehen hat und schon sehr, sehr früh auch darauf hingewiesen hat, dass eine Schuldenbremse eigentlich eine Blockade ist, die in so einer wirtschaftlichen Situation, in der Deutschland steckt und steckte, eigentlich sehr kontraproduktiv ist. Und wenn Sie jetzt Sie sagen, Sie haben an dieser Sondervermögenslösung mitgearbeitet und maßgeblich mitgearbeitet, wie würden Sie schulnotenmäßig die Umsetzung aktuell bewerten? Also, oder sagen wir, schulnotenmäßig von 1 bis 6, 6 wäre nicht sehr gut, wenn Sie das zum aktuellen Stand der Dinge mal sagen könnten.
Ja. Also bevor ich jetzt einfach eine Note verteile, vielleicht ganz kurz erstmal zum Hintergrund. Also es stimmt, mal sagen, ich führe seit ungefähr mindestens 10 Jahren diese ganze Debatte um die Schuldenregel, die Schuldenbremse. Und habe ich auch schon damals, das war sozusagen noch zu Zeiten von Wolfgang Schäuble, ganz stark dafür ausgesprochen, dass wir eben wesentlich mehr investieren müssen in die Zukunft und dass da die Schuldenbremse uns teilweise eben wirklich im Weg stand. Und hätten wir das damals alles schon gemacht, muss man auch sagen, wäre es alles auch billiger geworden. Also damals waren die Zinsen ja ganz stark noch im negativen Bereich, nicht so wie heute. Also so ein bisschen kann man zurückblicken und sagen, hätte man das alles schon früher gemacht. Was jetzt neu dazugekommen ist, ist natürlich dieser ganze Bereich Verteidigung, Militär, also einfach durch die völlig veränderte Sicherheitslage, Wladimir Putin. Von da allein deshalb war eben ja ein riesiger Handlungsdruck. Aber um jetzt mich an die Schulnote ranzurobben, es war so eigentlich, würde ich sagen, auch im Zuge der letzten Wahl, im Wahlkampf, war eigentlich klar, wir müssen da was machen. Also es geht so nicht mehr weiter mit dem alten Korsett der Schuldenbremse, allein wegen des Verteidigungsthemas, aber auch Thema Infrastruktur. Ich meine, die Defizite sind uns ja allen bewusst, Stichwort Deutsche Bahn und so weiter. Also allen war klar, es muss was passieren, aber es hat eben nicht jeder offen so im Wahlkampf gesagt. Ja, also gerade auch die Union hat das ja nicht getan. Ich glaube, die Überlegung war, das wird schon gut gehen bei der Wahl und wir werden schon die verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit behalten, so in der demokratischen Mitte. Und dann können wir die Reform so, sag ich mal, relativ gemütlich im Laufe der Legislatur schon irgendwann machen. Aber dieser Traum ist ja geplatzt. Ja, also am Abend des 23. Februar war klar, die Zweidrittelmehrheit war weg. Und wir waren eben plötzlich in einer Situation, vor der viel auch ich gewarnt habe, dass jetzt eigentlich alle vernünftigen Kräfte sagen, wir müssen was machen bei der Schuldenbremse. Aber plötzlich können wir es nicht mehr, weil die Zweidrittelmehrheit weg ist. Und so kam dann ja unglaublich Druck auf den Kessel und man musste innerhalb kürzester Zeit noch mit den alten Mehrheiten des alten Bundestages diese Reform umsetzen. Ja, und jetzt kann man eben sagen, in einer idealen Welt hätte man das alles gut vorbereiten können. Also bevor man das Grundgesetz ändert und, ich sage jetzt mal, die Schleusen aufmacht für Verschuldung, für Verteidigung und Infrastruktur. In einer idealen Welt hätte man das alles mit einer Art Masterplan vorbereiten können, vielleicht ein paar Reformen vorab machen können. Aber dafür blieb ja keine Zeit. Also man musste sozusagen den zweiten Schritt vor dem ersten gehen und erst die Schuldenbremse lockern. Und jetzt sind wir mitten in der Umsetzung und müssen das so gesehen im laufenden Betrieb machen. Und da hakt es dann auch hier und da. Also es ist jetzt sehr, sehr viel Geld vorgesehen für Investitionen, insbesondere im Verteidigungsbereich, aber auch für Infrastruktur. Und jetzt geht es ja eben darum, dass aus diesen prall gefüllten Haushaltstiteln auch wirklich Projekte werden. Also dass das Geld abfließt in gute Projekte, weil nur dann kriegen wir Wachstum. Ja, und das Wachstum brauchen wir allein für die Schuldentragfähigkeit. Und das muss jetzt, sagen wir mal, alles so ein bisschen im laufenden Betrieb gemacht werden. Und gegeben, wie schwierig und herausfordernd das ist, finde ich, gelingt das schon ganz gut. Ja, aber eine Eins würde ich jetzt nicht vergeben, weil in einer idealen Welt hätte man quasi zur Vorbereitung einen riesigen Masterplan entwickelt. Aber das ging eben in der politischen Realität so nicht.
Gehen Sie doch mit mir zusammen nochmal, Sie haben gerade das Stichwort Schäuble, schwarze Null genannt. Weil es beschäftigt mich tatsächlich und sehr viele Menschen in der Republik auch. Ich weiß, das ist vergossene Milch, aber was gab es denn für Argumente in einer Minuszinsphase bei vollem Bewusstsein über die strukturellen Probleme in diesem Land, also Stichwort jetzt vor allen Dingen Infrastruktur, weil Verteidigung war damals noch nicht so das Top-Thema. Was hat wirklich dagegen gesprochen, sich 100 Euro zu leihen und dann irgendwann 99 zurückzahlen zu müssen? Ja. Und zwischendrin nochmal, ich sag jetzt mal, die Helmut Kohlschen blühenden Landschaften in Deutschland geschaffen zu haben. Das ist irgendwie überhaupt nicht verständlich. Aber vielleicht ist es so eine Blaupause, wie Politik funktioniert. Also vielleicht können Sie uns da ein bisschen erhellen, weil Sie waren da ganz nah dran und Schäuble hat es ja augenscheinlich nicht so gesehen. Sagen Sie uns doch mal, wie lief das damals und wie viele schlaflose Nächte hatten Sie? Weil die Idee war ja richtig oder war perfekt, aber irgendwie hat es dann doch niemand umsetzen wollen.
Ja, also dieser ganze Diskussionsprozess, der hatte einige Phasen, die er durchlaufen hat. Also ganz am Anfang wurde das Problem einfach abgestritten. Ja, also haben viele gesagt, auch viele Ökonomen, die eher Fans der Schuldenbremse waren, das stimmt doch alles gar nicht, wir haben kein Infrastrukturproblem, ne? Wir haben kein Investitionsproblem, obwohl es eigentlich schon offensichtlich war. Es war so die erste Phase, dass man das einfach abgestritten hat, was eigentlich klar zutage lag. Das ging dann irgendwann nicht mehr. Da hat man gesagt, ja, wir haben Defizite, wir wollen ja investieren, aber es liegt ja gar nicht am Geld. Ja, also das eigentliche Problem ist, wir wollen ja investieren, aber wir finden keine Handwerker, die sind alle ausgelastet, die Planungs- und Genehmigungsverfahren sind so kompliziert, was ja nicht ganz falsch war, was auch heute ja ein Problem ist. Aber man hätte damals natürlich sagen können, gut, dann gehen wir das jetzt an, dann nutzen wir diese Nullzinsphase, Negativzinsphase war es ja teilweise, und bauen zum Beispiel so ein Sondervermögen auf mit einer langen Laufzeit und modernisieren parallel die Planungs- und Genehmigungsverfahren, beschleunigen das und geben ein ganz klares Signal an die Privatwirtschaft, also an die Handwerker, an die Bauindustrie, dass wir jetzt über die nächsten 10, 20 Jahre so ein großes Investitionspaket auf den Weg bringen. Ich würde sagen, das hätte damals funktioniert, es wäre damals auch billiger gewesen. Aber man hat sich eben rausgeredet, ne, und hat eben auch gesagt, ja, wie gesagt, wir finden ja keine Handwerker, also am Geld liegt es ja eigentlich gar nicht. Aber die anderen Dinge, die man hätte tun können, die hat man dann eben auch nicht angegangen. Das hat man auch nicht gemacht. So, und das heißt, so hat man sich dann so durchgeschleppt bis zur Pandemie. Und dann kamen ja immer mehr Krisen, die Energiekrise, der Krieg und jetzt die geopolitischen Verwerfungen. Und dann ist man irgendwann einfach so weit an den Punkt gekommen, wo man eben dann, würde ich sagen, jetzt nach der Wahl 2025 im Februar war das einfach völlig klar, es geht jetzt nicht mehr so weiter. Also wir können jetzt nicht mehr nichts tun und irgendwie uns diese Geschichte erzählen, dass alles ja so schwierig ist wegen fehlender Kapazitäten bei den Handwerkern und komplizierter Prozesse. Und man hat dann eben in einer Welt, wo die Zinsen wesentlich höher jetzt waren, gesagt, okay, jetzt müssen wir das machen. Und die Probleme, die immer schon da waren, also Stichwort Verfahren, und Kapazitäten in der Bauindustrie und so weiter, die eben wirklich diese öffentlichen Aufträge auch tatsächlich auf die Straße bringen. Das hat man gesagt, gut, wir können uns jetzt hier nicht mehr irgendwie verstecken und das irgendwie als Vorschubargument leisten. Jetzt müssen wir wirklich ins Handeln kommen und müssen dann eben diese praktischen Probleme jetzt einfach angehen und lösen. Ja, ich würde sagen, das war dann irgendwie so ein gordischer Knoten und der wurde durchschlagen. Und ich glaube, dafür waren dann eben neben jetzt sozusagen Putins Krieg in der Ukraine, dann glaube ich vor allem dann auch ursächlich die Entwicklung aus den USA, der Auftritt von J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er mehr oder weniger den Europäern gesagt hat, wir machen das nicht mehr für euch, ja, also ihr müsst selber für eure Sicherheit und militärische Stärke sorgen. Da gab es ja den Auftritt von Wladimir Zelensky im Oval Office, wo er so brüskiert wurde von Trump. Und dann wurde es, würde ich mal sagen, allen bewusst, ja, also dass es jetzt wirklich vorbei ist mit diesem transatlantischen Verhältnis, wo einfach die USA für die Sicherheit sorgen, dass wir das selber in die Hand nehmen müssen. Und ich würde sagen, das war dann eben einfach der Punkt, dass wir sagen, so, jetzt können wir uns nicht mehr rausreden, jetzt müssen wir wirklich handeln und können nicht mehr sozusagen das Spiel der letzten 10 Jahre oder 20 Jahre spielen, dass wir immer alles nur auf die lange Bank schieben.
Ja, es ist natürlich so ein bisschen, dass der Modus ist vom Können ins Müssen übergegangen und Müssen ist ja bekanntlicherweise deutlich schmerzhafter als Können an der einen oder anderen Stelle. Es gab ja Länder, die haben das ziemlich smart gemacht. Ich denke da an 100-jährige Staatsanleihen in Österreich oder andere Instrumente, die da gewählt wurden. Ja, es ist sicherlich eine vertane Chance, aber es nutzt natürlich auch nichts, dass wir jetzt da jahrelang rumjammern und jetzt müssen wir ins Tun kommen. Jetzt gibt es viel Kritik an dem Einsatz des Sondervermögens. Ich bin jetzt nicht so ein Experte, dass ich sagen kann, naja, das wird jetzt schon zum Teil ein bisschen zweckentfremdet, aber da gibt es ja dieses Stichwort Verschiebebahnhof und dass eben jetzt irgendwelche Löcher gestopft werden oder irgendwelche Wahlgeschenke verteilt werden. Sie als derjenige, der da im Grunde ja auch extrem nah dran ist, was halten Sie von diesen Vorwürfen, von diesen Aussagen? Sehen Sie das tatsächlich oder sagen Sie, es ist viel, viel zu früh, darüber jetzt so zu sprechen? Wie sehen Sie da auch tatsächlich die Gefahr dann, dass das falsch allokiert wird oder auch nicht so allokiert wird, wie es eigentlich gedacht und gewünscht war?
Ja, es gibt diese Kritik unter dem Stichwort Verschiebebahnhof, die nehme ich natürlich wahr. Und ich will sie auch jetzt nicht in Bausch und Bogen als falsch bezeichnen. Es gibt einige Kritikpunkte, die man anbringen kann, komme ich gleich drauf. Aber ich finde die Kritik viel zu pauschal und völlig überzogen und teilweise auch mit falschen Argumenten, die angeführt werden. So ein bisschen es gab am Anfang mal eine Bundesbankstudie, die gesagt hat, 93% dieses Sondervermögens würden zweckentfremdet oder überhaupt der Investitions. Und mittlerweile ist man jetzt nur noch bei 50% angekommen. Aber wenn man dann genau schaute, war diese Zahl, die da entwickelt wurde, 93% Zweckentfremdung, einfach nicht korrekt. Ja, wenn man da ein bisschen näher drauf eingeht, ganz einfach sieht man es beim Thema Militärausgaben. Ja, da war ja die Entscheidung, 2/3 Mehrheit im Bundestag und Bundesrat, nicht nur Militärausgaben im engeren Sinne freizustellen von der Schuldenbremse, sondern den sogenannten erweiterten Sicherheitsbegriff heranzuziehen. Da gehört zum Beispiel Cybersecurity dazu, Heimatschutz, Bundesnachrichtendienst und so weiter. Inhaltlich richtig. Ja, und dann kritisierte die Bundesbank, um zu sagen, jetzt werden ganz viele Schulden aufgenommen, aber vieles davon ist ja gar nicht für Militär nach NATO-Definition. Ja, und das ist also eine Zweckentfremdung. Man muss aber doch zur Kenntnis nehmen, dass das genau die Entscheidung war vom Bundestag und Bundesrat. Also die Bundesbank tut quasi so, als hätte diese Entscheidung gar nicht gegeben und nimmt sozusagen eine eigene Definition heran, was eine Militärausgabe ist und kommt dann zum Schluss, dass da Zweckentfremdung stattfinden würde, die es aber de facto gar nicht gibt, weil eben nun mal jetzt im Grundgesetz steht, dass eben der erweiterte Sicherheitsbegriff gilt und dass diese Ausgaben freigestellt sind. Und das muss die Bundesbank aus meiner Sicht akzeptieren. Und bei den Investitionen war im Prinzip so eine ähnliche Geschichte. So, und trotzdem sind einige Kritikpunkte gerechtfertigt. Also von den 500 Milliarden des Sondervermögens gehen ja zum Beispiel 100 Milliarden an die Bundesländer. Jetzt das Gesetz, die Ausführungsbestimmung, die Verwaltungsvereinbarung, die ist jetzt kurz vor Weihnachten letztes Jahr überhaupt erst verabschiedet worden. Das heißt, wir werden erst ungefähr im März wissen, was die Bundesländer konkret mit diesem Geld machen werden. Aber es ist schon so, dass sich eben die Ministerpräsidenten ausbedungen haben, dass für sie dieser Passus der Zusätzlichkeit der Investitionen gestrichen wird. Also die Länder, kann man sagen, können mit ihren 100 Milliarden machen, was sie wollen. Und einige Länder werden wahrscheinlich dann eben auch Zweckentfremdung betreiben. Das bekannteste Beispiel ist die Stadt Berlin, die wohl entschieden hat, dass sie mit dem Geld zum Beispiel großes die Bäume pflanzen will, was ich jetzt nicht als Investition bezeichnen würde. Ja, das heißt, da würde ich sagen, haben die Kritiker recht. bei den Ländern. Jetzt beim Bund, um es konkret zu sagen, ist die Zusätzlichkeit grundgesetzlich verankert über eine Mindestinvestitionsquote im Kernaushalt von 10%. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, warum 10, warum nicht 11, warum nicht 12? Aber wenn ich mir jetzt die Planungen anschaue, aktuelle Finanzplanung, wie viel soll im Laufe dieser Legislatur mehr investiert werden im Vergleich zu den alten Planungen der Ampel, wo es ihnen das Sondervermögen noch nicht gab, dann ist das, und diese Zahl ist auch nicht weiter umstritten, eine Mehrinvestition von 164 Milliarden Euro im Laufe dieser Legislatur, zusätzliche Infrastrukturinvestitionen insgesamt. Jetzt kann man natürlich sagen, es hätten aber 180 oder 190 sein müssen. Das geht aber am Kern des eigentlichen Problems total vorbei, weil das eigentliche Problem ist, dafür zu sorgen, dass diese 164 Milliarden überhaupt wirklich umgesetzt werden. Also weil mit Haushaltstiteln alleine ist ja nichts gewonnen. Wir müssen dafür sorgen, dass aus diesen Haushaltstiteln reale Projekte werden, denn nur dann gibt's Wachstum. Und das ist das eigentliche Problem und nicht, ob jetzt in den Haushaltstiteln 164 und nicht 180 Milliarden stehen. Es ist eigentlich eine irrelevante Diskussion. Eigentlich relevante Problem ist die Umsetzung, dass dieses Geld auf die Straße kommt. Ja, und das ist schwieriger, als man so denken könnte.
Und das ist schwieriger, als man so denken könnte, weil?
Weil erstens wir natürlich noch dieses Problem der übermäßig komplizierten Planungsgenehmigungsverfahren haben. Also jetzt ganz konkret, wir haben in Deutschland im Autobahnsystem 400 marode Brücken. Und im Wirtschaftsplan des Sondervermögens über die kommenden 12 Jahre ist Geld eingeplant, um alle 400 Brücken zu reparieren. Also am Geld liegt es nicht mehr. Aber wenn jetzt jede Brückensanierung wegen aberwitziger Planungsverfahren 20 Jahre dauert, dann wird das nicht funktionieren. Also man muss quasi natürlich jetzt dort an der Stelle auch eine dramatische Beschleunigung hinkriegen. Das tut die Bundesregierung aber auch. Es gibt das sogenannte Planungsbeschleunigungsgesetz. Das ist jetzt auf den letzten Metern im Bundestag. Es gibt ganz wichtig das sogenannte Infrastrukturzukunftsgesetz. Das kommt jetzt gerade in den Bundestag. Da will man quasi den Weg, den man damals in der Energiekrise 22 für die Flüssiggasterminals gegangen ist. Also das LNG-Terminal in Brunsbüttel, da hat es von Beschluss bis Inbetriebnahme noch nicht mal 10 Monate gedauert. Also das war fantastisch.
Ein Leuchtturm, wirklich ein Leuchtturm.
Und das ging, weil man eben einen Weg eingeschlagen hat, dass man Infrastrukturprojekte, dass man das auf einer eigenen gesetzlichen Grundlage macht und diese Projekte erklärt, dass die überragenden öffentlichen Interesse sind und nicht die alten Planfeststellungsverfahren. Also das ist quasi die eine Schraube. Wenn das gelingt, ja, diese Planungsgenehmigungsbeschleunigung, dann fließt Geld auch schnell ab, dann wird aus diesen Haushaltstiteln auch schnell tatsächlich reale Projekte und Wachstum. Ja. Und das ist die eine wichtige Baustelle. Die andere, ich meine, wir haben eben zwei Branchen, die stehen jetzt sehr stark im Fokus. Das ist einerseits die Rüstungsindustrie und das ist andererseits die Bauindustrie. Die können sich eben jetzt auf sehr, sehr viele öffentliche Aufträge einstellen. Und das heißt, sie müssen Kapazitäten ausweiten. Also die müssen dieses Geld überhaupt absorbieren können und auf die Straße bringen können. Es darf nicht dazu kommen, dass einfach nur, sagen wir mal, die Bauindustrie einfach nur jetzt ihre Angebote einfach doppelt oder dreifach so teuer macht und wir am Ende nicht mehr Kilometer sanierte Straße oder Schiene bekommen, sondern einfach nur der Kilometer teurer wird. Und dieser Kapazitätsaufbau in der Rüstungs- und Bauindustrie, der ist eben schwer. Also das dauert Zeit. Die müssen Leute anstellen, die müssen zusätzliches Kapital, also investieren, um dieses ganze öffentliche Geld auch absorbieren zu können. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt 12 Jahre Planungshorizont haben an Sondervermögen. Das ist sehr hilfreich. Aber das sind die eigentlichen Probleme. Diese Kapazitäten aufzubauen, die Planungsgenehmigungsverfahren und nicht dieses mit Verschiebebahnhof und so tun, als würde der Bund jetzt dieses Geld aus dem Sondervermögen für irgendwas anderes rausgeben. Das geht gar nicht. Das ist auch nicht so. Und das sieht man unter anderem auch daran, dass wir ja parallel jetzt gerade dabei sind, die normalen Kernhaushalte für die Jahre 27, 28, 29 aufzustellen. Und da sind riesige Löcher. Und es ist noch überhaupt nicht klar, wie wir diese Löcher stopfen. Wenn das so einfach wäre mit dem Verschiebebahnhof, dann könnte Lars Dingbeier ja einfach sagen, ach, was kümmern mich diese Löcher? Ich bediene mich einfach aus dem Sondervermögen. Und zack, ist das Loch zu. Ja, und dass das aber nicht geht und wir deswegen quasi gerade ja intensivste Debatten führen, wie wir diesen Haushalte 27, 28, 29 schließen wollen, zeigt ja schon, dass es so einfach mit diesen Verschiebebahnhof auch wieder nicht ist, wie einige Kritiker behaupten.
Das ist, glaube ich, ein sehr schönes und auch sehr zugängliches Argument, weil man ist ja total verwirrt, was man alles so hört. Und irgendwie, ich glaube, was Fakt ist, wir haben einen Mehrfrontenkrieg. Wir müssen an vielen unterschiedlichen Fronten kämpfen. Wir müssen unheimlich viel verändern. Wir müssen Leute aus ihrer Komfortzone holen. Wir müssen all diese Dinge jetzt vor allen Dingen auch schnell beginnen umzusetzen, damit auch ein Stimmungsumschwung stattfindet. Weil ich glaube, das ist das, werden Sie nicht anders wahrnehmen als ich auch. Egal, ob ich in der Bahn sitze oder egal, ob ich mich mit Freunden unterhalte. Jeder hat irgendwie schlechte Laune. Und jeder denkt irgendwie, es ist alles so schlimm und keiner macht irgendwas. Und ich glaube, wir müssen uns ein bisschen mehr darauf konzentrieren, so wie Sie das eben getan haben, auch einfach mal zu sagen, was passiert denn tatsächlich faktisch? Und es ist gar nicht so wenig, was passiert. Man muss aber auch wissen, es dauert halt auch alles ein bisschen Zeit, um es dann auch anständig umzusetzen. Weil jetzt muss man, wie gesagt, viele Dinge auch im Strukturellen verändern, um Deutschland zukunftsfähig zu machen. Und ich glaube, unsere Aufgabe, die wir zumindest, Sie viel mehr als ich, aber in der Öffentlichkeit ein bisschen unterwegs sind, das sollte unsere Aufgabe sein, das auch mal zu tun. Weil Optimismus ist das, was diesem Land, glaube ich, ganz besonders fehlt und was auch in keinem Sondervermögen budgetiert ist.
Das ist definitiv so. Also natürlich dieser Stimmungsumschwung, das ist natürlich auch das, was die Bundesregierung erreichen will, letztlich auch im Hinblick dann auf die nächste Wahl. Sie wollen ja auch wiedergewählt werden und das wird einfacher, wenn die Stimmung besser ist. Und dann geht es natürlich auch darum, jetzt das Sondervermögen spielt da, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle. Ich meine, Deutschland steckt gerade in einer heftigen Krise, insbesondere die Industrie. Ne? Und wir erleben es ja jetzt quasi auch die Meldungen, praktisch Jobabbau in etwa in der Automobilindustrie oder bei Automobilzulieferern. Ne? Und das hängt ja letztendlich daran, um einem völlig veränderten geopolitischen Umfeld, dass wir eben nicht mehr so wie früher unbegrenzt nach China und in die USA exportieren können, ja, und darüber unsere Probleme lösen. Und man muss ja aber jetzt fragen, was ist denn dann jetzt der Wachstumsmotor für morgen? Und diese Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur sind eben nicht die einzige, aber sind eine wichtige Antwort. Wir brauchen ja eben einen Nachfrageimpuls auch. Und wenn der nicht mehr wie früher aus USA und China kommt, er muss stärker aus uns selber herauskommen, ist so ein Investitionspaket natürlich eine ganz, ganz wichtige Antwort. Und man sieht es ja jetzt eben schon, die Bauindustrie ist sehr stark ausgelastet, die Verteidigungsindustrie auch, aber zum Beispiel einige Automobilzulieferer sagen jetzt auch, okay, wir haben Schwierigkeiten in unserem alten Kerngeschäftsmodell, aber wir können zum Beispiel auch ganz wichtige Komponenten für die Rüstungsindustrie liefern und haben darüber plötzlich ein neues Geschäftsmodell entwickelt und brauchen daraufhin auch wieder Beschäftigte. Das heißt, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Impuls. Und bei den Investitionen ist es natürlich so, ultimativ ist das Ziel, dass die Leute einfach merken, okay, die Infrastruktur ist wieder besser. Es funktioniert einfach wieder. Die Bahn ist wieder pünktlicher. Die Autobahnen sind repariert und so weiter. Ja. Es ist natürlich so, dass man muss mal ein bisschen Atem mitbringen, ne, weil erstmal werden natürlich viele Baustellen kommen. Ja. Das heißt, es wird erstmal in dem Sinne jetzt, was die Pünktlichkeit angeht, erst schlechter, bevor es dann besser wird. Weil am Anfang muss jetzt sozusagen erstmal die Bagger rollen und wenn die Bagger rollen, dann gibt es halt auch Verzögerungen. Und das muss man den Leuten halt immer wieder erklären, ja, dass aber ultimativ am Ende eine bessere Infrastruktur steht. Und ich glaube, ganz wichtig auch für die politische Kommunikation, weil diese abstrakten Haushaltszahlen, damit kann man, glaube ich, keinen Blumentopf gewinnen. Es ist ganz wichtig, mit Leuchtturmprojekten auch zu argumentieren. Also, dass man einfach 2, 3 Sachen herauspickt und die ganz eng begleitet, auch medial ganz eng begleitet, damit die Leute sich einfach vorstellen können, was mit diesem Geld passiert und was ultimativ dann eben auch das Ziel der ganzen Veranstaltung ist. Ja, und ich würde sagen, da hat die Bundesregierung eine große Aufgabe, auch kommunikativ. Und ich versuche hier und da ein bisschen zu helfen.
Das ist sicherlich die gute Nachricht, dass Sie da ein bisschen helfen wollen. Die schlechte Nachricht ist, dass die Umsetzung manchmal so ein bisschen schwierig ist. Ich glaube, dass dieses Politikumfeld extrem kompliziert ist mit vielen Stakeholdern, die Interessen haben und verfolgen. Und der Bürger halt ab und zu einfach auch nur mitbekommt, dass es doch eher sich auch um Querfeuer handelt aus der einen oder anderen Ecke. Und da werden dann über solche Non-Events eigentlich eher gesprochen und die Headlines verteilt, anstelle über die Sachen, wie Sie gerade gesagt haben. Nehmt euch mal Leuchttürme raus, zeigt mal, was da alles funktioniert hat. Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass die Politiker, insbesondere auf die US-Situation bezogen, hoffen, dass bald Trump vorbei ist und dann irgendwas Neues kommt. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich vergleiche das ein bisschen mit der FIFA. Als Sepp Blatter in der FIFA tätig war, hat jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, okay, es kann auf gar keinen Fall krasser werden. Und dann kam eben jemand, der hat, sagen wir mal, das System perfektioniert in seinem Sinne mit Infantino. Und ich werde es gefühllich los, dass das in den USA vielleicht uns auch drohen könnte. Ja. Aber das ist, glaube ich, eine Einschätzung für...
Ich meine, wir wissen nicht, wer nach Trump kommt, aber dass es automatisch dann wieder besser wird, das ist nicht gesagt. Und bei Putin ja genau dasselbe. Wenn er mal weg ist, es kann auch schlimmer werden. Ne? Ja. Aber ansonsten gebe ich Ihnen recht. Es ist natürlich so, in Deutschland sind natürlich ein paar Meinungsunternehmer unterwegs, das ist sozusagen deren Geschäftsmodell, alles in Grund und Boden zu reden, ja, und schlecht zu reden. Wird teilweise auch befeuert, letztlich auch durch die Tech-Giganten aus den USA. Da sind ja einige, deren erklärtes Ziel ist ja letztendlich auch ist, die EU, Europa, kann man eigentlich sagen, zu zerstören, die Europäische Union zu zerstören. Und da ist natürlich diese miese Meinungsmache, ja, die dann eben auch verbreitet wird, gerade über Social Media, ist dann eben ein Teil. Russische Desinformationskampagnen kommen dazu. Das ist ja teilweise interessengleich. Ja. Und da ist es schwer, davon sich zu isolieren und den Fokus quasi auf längerfristige Projekte und auf die wirklich wichtigen Fragen zu richten, wenn eben permanent Kleinigkeiten dann aufgebauscht werden, skandalisiert werden. Und das halte ich schon für ein großes Problem, weil eben auch die Akteure in der Spitzenpolitik, Lars Dingwall, aber auch der Kanzler, sich eben ja, gar nicht dann eben auch die Zeit haben, sich wirklich auf diese wirklich wichtigen Fragen auch mal zu fokussieren, sondern eben permanent da diese Störfeuer kommen, die dann irgendwie zu löschen sind, wo man sich dann dazu äußern muss. Und das ist, würde ich mal sagen, in der heutigen Medienlandschaft wesentlich herausfordernder als in der Vergangenheit. Also ich stelle mir schon so vor, dass so ein Helmut Kohl auch mal in Ruhe durchregieren konnte und sich auch mal in Ruhe Gedanken machen konnte über die wirklich wichtigen Fragen und nicht permanent quasi unter Beobachtung stand und permanent auf alles Mögliche reagieren musste. Ja. Von daher ist Politik sicherlich im Laufe der Zeit nicht einfacher, sondern eher schwieriger geworden.
Ja, und sind wir ganz ehrlich, also ich wollte diesen Job nicht machen, 24/7 sich zu allen möglichen Dingen zu äußern, ob sie sinnlos oder sinnvoll sind, dann in der Verantwortung zu stehen und von jedem irgendwie kritisiert zu werden. Und nur die wenigsten sind da ja Schulterklopfer und sagen, hey, das hast du aber wirklich mal gut gemacht. Das fehlt tatsächlich so ein bisschen. Und wenn man da von sich aus geht, so kann man ja nicht leben. Also ich meine, das ist ja, da kann man weder arbeiten noch leben, sage ich mal so. Insofern finde ich das schon auch sehr bewundernswert, was die Kollegen sich da alles antun. Aber unsere Aufgabe ist, wie gesagt, von der Seitenlinie, sie vielmehr vom Spielfeld aus, sich von der Seitenlinie ein bisschen Optimismus zu verbreiten und einfach auch dafür zu plädieren, dass wir auch einfach mal Sachen machen, anfangen und dann gucken wir mal, was da draus geworden ist und lassen wir sie 10 Jahren mal einen Strich drunter machen oder in 12 Jahren und sagen, okay, das war jetzt wirklich der allerletzte Schrott oder es war wirklich gut. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe und ich habe mitbekommen, dass Sie als Optimist unterwegs sind. Das freut mich zu hören. Das gibt mir, beruhigt mich auch ein bisschen, beruhigt unsere Hörer auch ein bisschen und das ist, glaube ich, das, was wir aus dem Gespräch auch mitnehmen. Wir brauchen ein bisschen Zeit und es geht schon auch vieles in die richtige Richtung, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick so nicht sieht.
In dem Sinne, das kann ich ganz genauso unterschreiben.
Super, Herr Südekum, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich drücke Ihnen die Daumen für alle kommenden Aufgaben, die richtigen Empfehlungen zu geben und damit wir Deutschland wieder ein bisschen voranbringen. Ich freue mich drauf und danke nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ganz herzlichen Dank, Herr Reich. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Eine Produktion von 4professionell.